Schönen guten Morgen und gesegnetes neues Jahr euch allen auch nochmal von mir. Und ich würde gerne vor der Predigt noch einmal beten. Jesus, unser Herr, unser Heiland, danken dir, dass du gekommen bist, dass du arm wurdest für uns, damit wir reich werden. Durch dein Leben, durch deine Fülle, durch deine Herrlichkeit, durch deine Gnade und Barmherzigkeit. Danke für alles, was du uns bist und für alles, was du uns gegeben hast. Und bitte steh uns groß vor Augen, dass uns deine Gnade groß vor Augen steht in diesem Vormittag, in diesem Jahr, in unserem Leben. Ja, zeig uns deine Größe, deine Macht, deine Gnade und lass das unser Leben so sehr prägen und beeinflussen. Amen. Weihnachten ist vorbei. Ist Weihnachten vorbei? Eins meiner Lieblingsweihnachtslieder ist Amazing Grace. Und es ist so ein guter und so ein tiefer Text mit so einer so schönen und erhabenen Melodie. Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found, was blind, but now I see. Erstaunliche Gnade, wie süß der Klang, wie einen armen Sünder wie mich errettete. Ich war einst verloren, und nun bin ich gefunden, war blind, nun sehe ich. Ich glaube nicht, dass Weihnachten vorbei ist. Das, was beim ersten Weihnachten angefangen hat, das ist für jeden einzelnen Tag unseres Lebens. Weihnachten hört nicht plötzlich auf. Als Christen können wir jeden Tag Weihnachten feiern. Deshalb heute zum Beginn dieses Jahres eine Weihnachtspredigt. Weihnachten hört nicht plötzlich auf. Da hat was angefangen. Gottes Gnade ist erschienen. Sie ist da und sie ist zuverlässig. Und auch sie hört nicht plötzlich auf. So geht es heute um die Zuverlässigkeit der Gnade Gottes. Und wir sind jetzt bei den letzten 8 Versen im ersten Johannesbrief. Und da packt Johannes nochmal ganz starke Ermutigungen aus. Und ich habe das mal, was er da schreibt, als Aufforderungen umformuliert. Aber eigentlich stehen da jedes Mal Zusagen und Verheißungen Gottes dahinter. Also das, was wir mit diesen Versen heute tun sollen, ist erstens bitte um Gottes Verheißungen, zweitens bete für deine Glaubensgeschwister und drittens halte fest an Gott. Und das alles aber, weil Gottes Gnade so zuverlässig ist. Und wir kommen direkt von Weihnachten und wir nehmen Weihnachten mit. Auch im Johannesbrief ging es darum, Weihnachten, Jesus ist gekommen. Gott hat uns geliebt, hat uns zuerst geliebt und wir sollen aus dieser Liebe heraus auch ihn und einander lieben. Und das stand auch in den Versen direkt vor unserem Text heute, stand das noch im Hintergrund, dieses Liebesthema. Wenn wir Gott glauben, dann kommen wir mit ihm in eine Liebesbeziehung. Wir haben Leben mit ihm und das bis in die Ewigkeit. Und daran schließt Johannes jetzt an. Und damit starten wir mit unserem ersten Punkt, bitte um Gottes Verheißungen. Also wir leben mit Gott, wir haben dieses Leben in Jesus und dann Vers 14. Und dies ist die Zuversicht, die wir zu ihm haben, dass er uns hört, wenn wir etwas nach seinem Willen bitten. Also wenn wir seine Kinder sind, dann haben wir ein ganz vertrauensvolles Verhältnis zu Gott. Zuversicht haben heißt, man geht davon aus, dass es so ist. Man geht fest davon aus, dass er uns hört, wenn wir etwas nach seinem Willen bitten. Wenn wir beten, dann reden wir zu einem lebendigen Gott, der zuhört, der aktiv zuhört. Und es ist noch mehr als nur ein Zuhören und nachdem wir gebetet haben, macht er mit seiner Tagesordnung weiter. Nein, ich glaube, hier geht es um das, was man meistens als ein Erhören bezeichnet. Gott hört sich unsere Anliegen an und handelt dann daraufhin. Und ich glaube, das macht auch der nächste Vers sehr, sehr deutlich, Vers 15. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, was wir auch bitten, so wissen wir, dass wir das Erbetene haben, das wir von ihm erbeten haben. Also Gott erhört unsere Bitten. Das, was wir nach seinem Willen erbitten, das bekommen wir. Wir können so fest davon ausgehen, dass wir es bekommen, als wäre es so, als haben wir es schon. So ist das hier formuliert. Wir bitten und wissen, dass wir das Erbetene haben. Und das, weil wir wissen, Gott hört, er hört zu und er erhört. Er handelt auf unsere Bitten hin. Und das deckt sich mit dem, was auch Jesus seinen Jüngern immer wieder gesagt hat. Johannes 14, Vers 13, da sagt er, und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun, damit der Vater verherrlicht wird im Sohn. Wenn ihr mich etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. Johannes 15, Vers 7. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Wo Kinder Gottes ihren Vater um das Tun seines Willens bitten, da wird er es tun. Das hat er verheißen. Zugesagt. Gibt es dabei ein Aber? Jein. Es ist kein wirkliches Aber. Es scheint manchmal so, aber es ist ein notwendiger Bestandteil von all dem, nämlich, dass man nach seinem Willen bittet. Und das steht der Verheißung des Erhörens aber letztlich nicht im Weg, sondern macht nur klar, in welche guten Bahnen es immer wieder geht. Also wenn ich Gott um einen Ferrari bitte, bekomme ich den nicht. Ich könnte dafür auch nicht wirklich ernsthaft beten. Es geht darum, im Einklang zu beten mit dem, was Gott möchte. Wenn ich grundsätzlich weiß, Gott ist gut und Gott ist freundlich, und wenn das mein unverrückbares Fundament ist, dann werde ich bitten, dass sein Wille geschieht. Dann werde ich schauen, was möchte Gott gerne tun, und werde dafür beten. Jemand hat mal gesagt, bitten ist Gott an seine Verheißungen erinnern. Also darum bitten, dass Gott tut, was er gesagt hat, dass er es gerne tun möchte. Bete dafür, dass Gott dich im Glauben wachsen lässt. Bete dafür, dass sein Evangelium verbreitet wird. Bete dafür, dass er Liebe in der Gemeinde schenkt. Gott wird diese Gebete erhören. Und er will, dass wir dafür beten. Und auch anderes, wofür wir bitten. Wenn es innerhalb seines Willens ist, wird er das Gebet erhören. Er wird bezüglich der anbefohlenen Sache eingreifen und auf unsere guten Bitten hin noch besser handeln. Und ich weiß, wir erleben das nicht immer so. Es fühlt sich für uns nicht immer wie das Beste an. Oder es scheint im ersten Moment nicht immer das Beste. Wir sehen keine Logik in den Dingen. Wir sehen nicht, worin Gott in diesem oder jenem, wofür wir gebetet haben, denn nun gehandelt haben soll. Manchmal stellen wir uns seine Hilfe auch anders vor, schneller vor. An Neujahr haben wir sowas etwas auch in einem Zeugnis gehört. Gott handelt auf unsere Bitten hin. Ja, das tut er. Aber nicht immer so, wie wir es uns wünschen oder wie wir dachten, darum gebetet zu haben. Solche Dinge mögen uns dann zum Zweifeln an Gott bringen oder zum Zweifeln an solchen Aussagen wie hier. Und dann müssen wir das mit Gott durchkauen und darum ringen, trotzdem an ihm festzuhalten. Dieses unverrückbare Fundament, dass er gut und freundlich ist. Und an seinen Verheißungen festhalten, auch an dieser hier. Und dann weiter zuversichtlich zu Gott beten und danach verlangen, sehen zu dürfen, wie er handelt. Wir können uns in allen Situationen an ihn wenden. Vertraue ihm alles in deinem Leben an. Ob Handyverträge, ob Arztbesuche oder Wohnungssuche. Gott wird das geben, was er darin geben möchte. Als mein Schwager Peter letztes Jahr gestorben ist, war das absolut schrecklich. Und ist es immer noch. Und es mag Leute in seinem Umfeld zum Wanken und zum Zweifeln gebracht haben. Fragen können da aufgekommen sein. Warum sollte ich mich diesem Gott anvertrauen, auf den sich auch Peter berufen hatte? Scheinbar vergeblich. Und wir haben gebetet und beten das immer noch. Herr, lass aus dieser Katastrophe Gutes hervorgehen. Lass diese Sache keinen Sieg für die Dunkelheit werden. Lass uns selbst an dir festhalten und nichts von unserer Treue dir gegenüber wegnehmen. Hat Gott uns durchgetragen? Ja, haben wir sehr erlebt. Ist deshalb der Schmerz weniger geworden? Nein. Sehen wir, wo Gott gute Dinge aus dieser Katastrophe hat werden lassen? Nein, maximal vereinzelt. Aber auch ganz unabhängig davon haben wir Gottes Wirken und Fürsorge erlebt, sehr, und staunen darüber. Und denken wir, dass Gott noch mehr gute Dinge aus dieser Katastrophe werden lässt? Oh ja, absolut. Und warum? Weil wir beten, Herr, lass daraus Gutes entstehen. Und er hat verheißen, auf das Bitten seiner Kinder zu hören, wo sie um seinen Willen bitten. Und er selbst hat das größte Interesse daran, Gutes zu tun. Und weil er der ist, der er ist, der lebendige und souveräne Gott, der eingreift und tut, was gut und was richtig ist. Bitte Gott, dass er seine Verheißungen erfüllt. Bitte Gott, dass er in deinem Leben das tut, was er gesagt hat, dass er es gerne tun möchte. Und bitte Gott, dass es auch in den Menschen um dich herum passiert. Und dann kannst du wissen, mein Vater wird sich dem annehmen. Mein Vater wird handeln. Bitte Gott um seine Verheißungen. Das war der erste Punkt. Und Johannes macht jetzt mit dem Thema Gebet weiter. Und die nächsten Verse habe ich überschrieben mit Bete für deine Geschwister. Und das sind hier schwierige Verse und das, weil eine völlig unklare Sache darin vorkommt. Schaut mal, Vers 16 und dann auch Vers 17. Da heißt es, wenn jemand seinen Bruder sündigen sieht, eine Sünde nicht zum Tod, soll er bitten und er, Gott, wird ihm das Leben geben. Denen, die nicht zum Tod sündigen. Es gibt Sünde zum Tod, nicht im Hinblick auf sie sage ich, dass er bitten soll. Jede Ungerechtigkeit ist Sünde und es gibt Sünde, die nicht zum Tod ist. Also man wundert sich und fragt sich, okay, was ist das denn, Sünde zum Tod? Was machen wir damit? Und wichtig ist beim Bibellesen aber immer, dass man schaut, was ist klar gesagt und was ist die Hauptaussage in dem Vers? Und dann kann man hier lange darüber grübeln, was ist denn diese Sünde zum Tod, und verpasst dabei aber, was Gott durch Johannes hier hauptsächlich sagen möchte. Und das ist, bete für deine Glaubensgeschwister. Bete für sie, wenn sie sündigen. Also wir müssen immer die Hauptaussage festhalten. Wie erkennt man die Hauptaussage? Die Bibel ist ein Buch in verständlicher Sprache. Gottes Wort in Menschenwort. Das, was die Bibel sagt, ist normal formuliert. Ich kann mit den normalen grammatischen und sprachlichen Regeln einfach schauen, wie ist der Satz aufgebaut, was ist der grundsätzliche Gedankengang etc. Und dann kann ich hier mit einer wortgetreuen Bibelübersetzung schauen, was ist denn der Hauptsatz? Und der Hauptsatz ist, wenn jemand seinen Bruder sündigen sieht, soll er bitten. Also soll für ihn bitten. Das ist der Hauptsatz. Alles andere sind Nebensätze, sind Einschübe. Die Hauptaussage des Verses ist klar. Und das wird zusätzlich auch vom Kontext her deutlich. Also was ist der grundsätzliche Gedankengang? Und da ging es direkt davor um Gebet, um zuversichtliches Beten. Und dann will Johannes jetzt nicht auf einmal erklären, was ist Sünde zum Tod und was ist es nicht. Er will weiter zum Gebet ermutigen. Und zwar zum Gebet für die Glaubensgeschwister. Und das bei dem Fall, man sieht einen von ihnen sündigen. Das wird dann nochmal spezifiziert bei einer Sünde, die nicht im Tod enden wird. Aber das, was Gott und was Johannes hier wollen, dass man es tut, ist, bete für deine Glaubensgeschwister. Dann, wenn du siehst, dass sie sündigen. Sie brauchen dann Gebet. Sie sind in Not, in Gefahr. Sie leben nicht in ungetrübter Gemeinschaft mit Gott. Deshalb bete für sie. Und auch das mit der Zuversicht, Gott will das auch. Und er wird daraufhin handeln. Er wird deinem Bruder oder deiner Schwester das geistliche Leben wiederherstellen. Spätestens in der Ewigkeit. Und dann kann man in einem zweiten Schritt überlegen, inwiefern grenzt Johannes das Ganze jetzt ein mit dieser Formulierung, bete für ihn, wenn es keine Sünde ist, die im Tod endet. Was meint diese Formulierung? Ich glaube, das meint ungefähr einfach Folgendes: bete vor allem für deine Glaubensgeschwister. Warum glaube ich das? Es geht nicht um eine bestimmte einzelne Sünde. Wenn man wieder wortgetreue deutsche Bibelübersetzungen wie die Elberfelder, Luther oder Schlachter liest, dann kann das so klingen. Es ist von einer Sünde nicht zum Tod die Rede. Und da muss man sich den Text aber genau anschauen, beziehungsweise noch Hintergrundinformationen dazu einholen, weil wenn es hier um eine konkrete Sünde ginge, dann wäre dieses Wort eine wahrscheinlich kursiv gedruckt. Also das ist manchmal in Bibelübersetzungen so und das muss man dann wissen, sonst merkt man es nicht. Oder wer regelmäßig eine Bibel gelesen hat, der wird da eventuell schon mal drüber gestolpert sein, dass manchmal dieses Wort ein, einer oder eine kursiv gedruckt ist, um zu signalisieren, hier steht im Griechischen wirklich das Wort für die Zahl eins. Also der Autor will ausdrücklich sagen, hier geht es um diese eine bestimmte Sache. Und das steht hier aber nicht. Hier steht einfach Sünde. Da steht auch nicht die Sünde oder unbestimmt eine Sünde, also mit unbestimmtem Artikel. Also ohne Wert auf die Zahl 1 zu legen. Es ist einfach Sünde. Das heißt, Johannes will hier einfach sagen, worin Sünde grundsätzlich enden kann oder auch nicht. Nämlich Sünde kann im Tod enden oder eben auch nicht. Und da geht es auch nicht um den leiblichen Tod, sondern um den ewigen Tod, weil es mit dem ewigen geistlichen Leben in Kontrast gesetzt wird. Und dann ist, glaube ich, die Unterscheidung, die Johannes hier treffen will, folgende. Wenn ein Glaubensbruder sündigt, dann endet diese Sünde nicht im ewigen Tod, sondern Gott wird ihn im ewigen geistlichen Leben bewahren. So ist das eben bei denen, die sündigen, aber deren Sünde nicht zum Tod führen wird, weil sie schon davor gerettet wurden. Sie haben als Christen, als Kinder Gottes Vergebung ihrer Schuld. Sie haben eine Beziehung zu Gott, der das Leben ist. Und dann sagt Johannes weiter, das heißt aber nicht, dass Sünde niemals zum Tod führen wird. Sünde endet manchmal im ewigen Tod, in der ewigen Trennung zu Gott. Und dabei denkt er an Menschen, die gar keine wahren Christen sind, die keine Beziehung zum lebendigen Gott haben und deshalb nicht dieses neue, geistliche, ewige Leben haben. Ihre Sünde endet im ewigen Tod. Ihre Sünde zementiert die Trennung von Gott, in der sich jeder Mensch erstmal grundsätzlich befindet. Und jeder Mensch kann von dort auch nur durch das Evangelium herausgerettet werden. Das also, glaube ich, ist die Unterscheidung, die er macht. Und dann sagt Johannes mit diesem Satz, im Hinblick auf sie sage ich nicht, dass ihr beten sollt. Ich glaube, damit sagt er auch nicht, betet auf keinen Fall für die, die keine wahren Christen sind. Er sagt nur, mir geht es jetzt nicht darum, inwiefern man für sie beten soll. Mir ist wichtig, dass ihr für die Glaubensgeschwister betet, wenn sie sündigen. Weil bei dem Bruder oder Schwester, da können wir völlig fest davon ausgehen, dass er sich eines Tages Gott wieder nähern wird. Also Johannes will, glaube ich, wirklich nicht sagen, betet wenig für Leute, die nicht mit Jesus leben. Auch für sie sollen wir beten, auch viel beten, für ihr Wohlergehen, für ihr geistliches Wohlergehen, dass sie erkennen, dass Gott das Beste für sie ist. Und dass sie sich retten lassen für Zeit und Ewigkeit. Aber Johannes will hier speziell am Ende dieses Briefes, den er geschrieben hat, will am Ende nochmal sagen, Leute, betet füreinander. Und das eben in der Situation, in der sich die Gemeinde befand und was wir die Predigtreihe über immer wieder hatten, dass die Gläubigen von falscher Lehre bedroht sind. Und sie sind herausgefordert, sich an die Wahrheiten Gottes und an die Liebe untereinander zu halten. Und sie haben dabei die Verheißungen Gottes auf ihrer Seite. Und sie haben ein an sich so reiches geistliches Leben, in dem sie Jesus immer noch mehr erleben können und in dem sie immer Jesus noch ähnlicher werden können. Und da will Johannes ihnen sagen, Leute, betet füreinander. Da gibt es so viel für euch zu holen. Betet für ein reicheres geistliches Leben. Betet für mehr Liebe untereinander. Betet für Bewahrung vor geistlichem Schaden, vor Sünde. Vor Lieblosigkeit. Betet, wo ungeklärte Konflikte sind. Betet, betet, betet. Ihr habt Gottes Verheißung auf eurer Seite. Er will geistliches Leben unter euch voranbringen. Aber ihr müsst offen dafür sein. Ihr müsst es wollen und dafür beten. Und dann wird er es tun. Bei mir war das auch mal so. Ich hatte angefangen, Jesus nachzufolgen, habe mich in der Gemeinde eingebracht und habe mich dann aber wieder von Gott abgewandt, vor allem innerlich. Ich hatte Fragen, war unzufrieden und ich habe auch in Sünde gelebt. Ich habe Sünde lieb gehabt, aber damit ging es mir nicht gut. In mir war es dunkel und kalt, aber letztlich war alles selbst verschuldet. Ich bin in dieser Zeit noch zum Gottesdienst und zum Hauskreis gegangen, aber nicht immer und nicht wirklich gerne. Und ich habe da auch nicht groß drüber geredet, aber es werden trotzdem einige gemerkt haben. Und dann gab es da eine Freundin aus dem Jugendkreis. Und sie hat mir in dieser Zeit einen Brief geschrieben. Und ich habe diese Karte aufbewahrt, die sie mir geschrieben hat. Ich habe nicht alle Karten aufbewahrt, aber die habe ich aufbehalten. Und ich habe von ihr die Erlaubnis, die hier vorzulesen, und das würde ich gerne tun. Sie hat mir in dieser Zeit Folgendes geschrieben. Hi Nils, Jeremia 17, Vers 14. Heile du mich, Herr, so werde ich heil. Hilf du mir, so ist mir geholfen, denn du bist mein Ruhm. Siehe, wie der Ton in der Hand des Töpfers, so seid ihr in meiner Hand, Haus Israel. Jeremia 18, Vers 6b. Hi Nils, ich weiß nicht genau, was dich beschäftigt, aber ich will dir die obigen Verse zusprechen und dir sagen, dass dein Vater im Himmel, dein Retter und Erlöser, immer an deiner Seite steht. Was auch geschieht, er hält dein Leben in Händen, ob du nun nah bei ihm bist oder nicht. Als Schwester im Glauben möchte ich dich um etwas bitten. Bitte halte fest an Gottes Wort, was auch kommt. Es gibt Zeiten, da geht nichts mehr und doch ist er da. Was bei dir auch gerade los ist, ich muss es nicht wissen, aber er weiß es und bitte dich, zu ihm zu kommen. Besinn dich auf die Basics und lass dir von ihm helfen. Im Herrn und Gebet verbunden, da mach es. Sie wusste nichts von meiner Situation, aber sie hat gesehen, irgendwas stimmt nicht. Und sie hatte einen sehr klaren geistlichen Durchblick, dass sie wusste, im Kern wird er ein Problem mit seiner Gottesbeziehung haben. Und sie wusste, was Nils zurückbringen wird, sind nicht harte Forderungen, sondern ist Gottes Gnade. Und ich bin ihr so dankbar, dass sie auf mich Acht hatte. Vor allem auch, dass sie für mich gebetet hat. Andere haben auch gebetet, auch meine Eltern. Weil letztlich ist es Gott, der einen da zurückführt. Die Karte hat damals nicht direkt was bei mir verändert. Ich habe sie auf jeden Fall zur Kenntnis genommen. Aber es dauerte, bis Gott selbst mir seine Gnade nochmal so deutlich vor Augen gehalten hat. Und erst dann habe ich aufgehört, vor ihm wegzulaufen. Und erst dann habe ich radikal mit der Sünde gebrochen und seine Vergebung angenommen. Jesus hat mich aus dieser rebellischen Zeit wieder herausbegnadigt. Er hat das Gebet erhört. Glaubensgeschwister haben gesehen, der Nils, der lebt gerade nicht wirklich in einer Beziehung mit Gott. Da beten wir besser mal für ihn. Deshalb bete auch du dafür, dass deine Geschwister Gottes Gnade immer vor Augen haben und sie immer dahin zurückkommen. Wir müssen aufeinander Acht haben. Wenn du bei jemandem ein Fehlverhalten siehst, oder du merkst, irgendwie lebt er nicht so richtig mit Gott, wie er mal gelebt hat, geh der Sache nach und bete für ihn. Und du musst auch nicht direkt mit dem erhobenen Zeigefinger zu ihm kommen. Steh ihm bei. Erinnere ihn an die Gnade Gottes. Sag ihm, dass du für ihn betest. Jemand hat mal gesagt, mehr als wir mit Menschen über Gott reden, müssen wir mit Gott über Menschen reden. Gott kann Herzen verändern. Gott will uns seine Gnade schenken. Und Gott will, dass wir aus seiner Gnade leben, Tag für Tag. Deshalb lasst uns dafür beten. Lasst uns auch für das geistige Leben voneinander beten. Für unser geistliches Leben gibt es jetzt nochmal eine starke Zusicherung. Also nochmal richtig ermutigend in den nächsten Versen. Wir können zuversichtlich darüber sein, was wir mit Jesus haben. Ein echtes Wissen. Und das sehen wir schon, dass es ein echtes Wissen ist, wenn wir uns jeweils den Anfang der nächsten drei Verse anschauen. Da heißt es immer, wir wissen, wir wissen, wir wissen. Das, wovon Johannes da schreibt, er weiß es. Und auch denen er schreibt, auch sie wissen es oder sie können es wissen. Sie haben es vielleicht ein bisschen vergessen, aber deshalb erinnert Johannes sie nochmals dran. Leute, wir wissen es doch. Deshalb haltet fest an diesem Gott. Und das ist unser dritter Punkt, haltet fest an Gott. Also, was wissen Sie? Das erste, Vers 18. Wir wissen, dass jeder, der aus Gott geboren ist, nicht sündigt. Sondern der aus Gott Geborene bewahrt ihn und der Böse tastet ihn nicht an. Wer aus Gott geboren ist, der sündigt nicht. Ein Christ wird nie ganz von der Sünde bestimmt sein. Sie wird ihn nie ganz vereinnahmen. Es kommt vor, dass er sündigt. Ja, das hat Johannes direkt davor geschrieben. Und wir hatten das auch den Brief über schon. Aber bei einem Christen ist die Sünde gesühnt. Sie ist vergeben, weggenommen. Und er kann immer wieder zu Gott zurückkommen. Das hatten wir in Kapitel 1 ausführlich. Und dass ein Christ nicht sündigt, ist ganz ähnlich formuliert wie in Kapitel 3, Vers 6 und 9. Also da hatten wir auch das schon mal, und deshalb will ich da nicht noch mal groß drauf eingehen. Ich glaube, es geht auch hier in diese Richtung, wie ich es eben gesagt habe, ein Christ wird nicht dauerhaft noch mal in Sünde leben. Sünde wird ihn nie so sehr bestimmen, wie sie das mal getan hat. Und das eben aus diesem Grund, der hier genannt ist, schaut in der zweiten Hälfte des Verses, sondern der aus Gott Geborene bewahrt ihn. Und der Böse tastet ihn nicht an. Und damit meint Johannes jetzt nicht andere Gläubige, auch wenn er sie meistens meint mit dieser Formulierung, die aus Gott Geborenen. Nein, ich glaube, hier meint er wahrscheinlich den einen aus Gott Geborenen, Jesus, der Sohn Gottes. Er ist nicht geschaffen, hat keinen Anfang, sondern ist genauso ewig wie Gott. Aber die Bibel formuliert das an ein paar Stellen so, dass er aus Gott geboren ist, sozusagen von Ewigkeit her. Also er ist ohne Anfang aus Gott geboren. Jesus bewahrt uns. Er bewahrt uns davor, dass unser Leben nochmal komplett zurück in den Machtbereich der Sünde und den Machtbereich des Teufels kommt. Sünde kann sich leider auch im Leben eines Christen gewaltig ausbreiten und kann viel Schaden anrichten. Aber ich glaube, die Bibel lehrt, wer einmal wirklich zu Jesus gehört hat, der wird da nicht wieder komplett rausgerissen werden. Es bleibt immer zumindest noch ein Rest an geistlichem Leben da, auch wenn man davon nichts sehen kann. Aber Jesus bewahrt ihn. Und dann ist die Zuversicht die, und das ist das Zweite, was wir wissen, Vers 19, wir wissen, dass wir aus Gott sind und die ganze Welt liegt in dem Bösen. Wir wissen, dass wir aus Gott sind. Die Zugehörigkeit zu Gott steht in Jesus fest und sie kann gewusst werden. Der Glaube ist nichts Vages. Weder die Grundlagen des Glaubens sind etwas Vages, noch der persönliche Glaube und die gelebte Gottesbeziehung sind etwas Vages. Für andere mag das kein Beweis sein. Wir können nicht unsere Herzen nehmen und uns mal bei einem anderen einpflanzen, damit er versteht, was wir meinen. Aber es ist die Wahrheit, dass der lebendige Gott eine Beziehung zu uns eingegangen ist und wir darin leben. Und damit gehören wir zu einem anderen Machtbereich, zum Machtbereich Gottes. Die ganze Welt liegt im Bösen, der Böse ist der Satan und nur durch das Evangelium von Jesus gibt es Rettung aus diesem Machtbereich Satans. Er hat die Welt in seinen Fängen. Und das sieht nicht immer so aus. Die Welt sieht auch schön aus und transportiert auch gute Werte, aber ohne Jesus liegt alles in den Fängen Satans, wo er Verwirrung und Gottlosigkeit wirkt. Wer zu Jesus gehört, der kann wissen, dass er jetzt einem anderen untersteht, dass er einem Mächtigeren untersteht. Und dann geht es weiter mit dem dritten, wir wissen, Vers 20, wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Verständnis gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen, und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Wir wissen, wofür Gott uns die Augen geöffnet hat. Eins aber weiß ich, dass ich war einst blind und bin nun sehend. Was für eine erstaunliche Gnade, die einen Sünder wie mich errettete. Ich war einst verloren, nun bin ich gefunden, war blind, nun sehe ich. Und das alles ist nichts, was wir uns selbst ausgedacht haben. Nicht Fleisch und Blut haben uns das offenbart, sondern Gott selbst. Er hat uns Verständnis für diese Dinge gegeben. Als Christen sprechen wir aus gutem Grund von Gottes Offenbarung. Und dann ist der Zusammenhang zu den Versen davor genau der. Ich habe Gott erkannt, habe seine Größe und Liebe erkannt. Und er hat mir gezeigt, wie verloren ich ohne ihn bin. Und deshalb habe ich ihn angenommen. Dadurch habe ich eine Beziehung zu Gott. Ich lebe in einem neuen Machtbereich und ich bin nicht mehr von der Sünde bestimmt. Wir wissen, dass ein Christ nicht sündigt, nicht dauerhaft sündigt. Jesus bewahrt ihn. Weil wir wissen, dass ein Christ aus Gott geboren ist. Weil wir wissen, wie mächtig seine Liebe ist und wie sehr wir ihn brauchen. Und das Ganze jetzt noch im Gesamtzusammenhang zum ganzen Abschnitt, weil wir Gott erkannt haben und zu ihm gehören und wir nicht mehr von Sünde bestimmt sind. Deshalb können wir zuversichtlich beten und lohnt es sich so sehr auch für Geschwister und ihre Heiligung zu bitten. Es lohnt sich zu beten, dass unsere Geschwister von Sünde fernbleiben, beziehungsweise sie bekennen, wenn sie welche tun, weil Gottes Gnade so zuverlässig ist. Das Leben mit Gott wird sich immer lohnen. Gebet für andere Geschwister wird sich immer lohnen. Anders als das Leben mit Götzen. Kinder, hütet euch vor den Götzen, sagt Johannes in Vers 21. Die Götzen stehen dem wahrhaftigen Gott entgegen. Bei ihnen gibt es kein Leben, keine Wahrheit. Nichts, was wir in dieser Welt verehren, kommt Gott gleich. Und ein Götze kann alles sein, was unser Herz mehr vereinnahmt als Gott. Unsere Bequemlichkeit, unsere Sicherheit, unsere Beliebtheit. Aber keiner dieser Götzen verdient unsere volle Hingabe, weil es nicht richtig wäre und weil sie uns nicht wirklich helfen können. Nur einer verdient unsere volle Aufmerksamkeit, der wahrhaftige Gott und das ewige Leben, Jesus, der Christus. An ihm festhalten wird sich immer lohnen. Nicht, weil es immer einfach und angenehm ist, sondern weil er die Wahrheit ist. Und dann ist das so irre, wie das hier beschrieben ist, wie mächtig der Gott ist, der eine Beziehung zu uns eingegangen ist. Und dass er auch derjenige ist, der definiert, was wahr ist. Und wie zuverlässig ist dann seine Gnade. Wenn er gesagt hat, so und so ist das mit Jesus, so und so habe ich gesagt und dann ist es auch so. Und wenn er das in deinem Leben geschenkt hat, du, liebes Kind Gottes, du sollst mich, den lebendigen Gott, kennen, dann ist das so. Die Gottesbeziehung zu ihm ist fest. Er hat uns aus den Fängen Satans befreit und der ist schon mächtig. Aber Gott ist so viel mächtiger und kann uns einfach daraus befreien. Er kann uns daraus begnadigen. Und er hält uns fest, bewahrt uns. Er lässt seine Gnade nicht plötzlich weg sein, wenn wir mal sündigen. Wir sind bei ihm geborgen. Die Gottesbeziehung ist fest. Seine Gnade ist absolut zuverlässig. Sie ist nicht von dir oder mir oder sonst wem einfach ausgedacht. Sie ist von Gott selbst zugesagt, seine Gnade. Und nicht nur das, sie wurde sichtbar, greifbar, erlebbar in dem Mensch gewordenen Gott, Jesus, der bis heute wirkt und der in meinem Leben gewirkt hat, Gnade geschenkt hat und der im Leben von vielen gewirkt hat, die heute hier sind. Wir haben seine Gnade erlebt. Was für eine erstaunliche Gnade, die einen Sünder wie mich errettete. Ich war einst verloren, nun bin ich gefunden, war blind, nun sehe ich. Halleluja. Amen. Und diesen Segen Gottes möchte ich euch auch noch einmal zusprechen, so wie ihn die Bibel formuliert. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.